Wir wollen gemeinsam beten. Mit diesem Lied, Herr Jesus Christus, ist ja der wichtigste Name, nämlich dein Name, schon genannt worden. Und das ist gut. Und wir danken dir, dass wir in deinem Namen auch in diesen Tagen hier zusammen sein können. Und dass du unser Herr und unser Gott bist. Und dass du uns in diesen Tagen hier zusammengestellt hast und dass du sehr wohl weißt, was du tust und tun wirst. Das hast du alles im Blick und im Griff. Und so kommen wir mit ganz großer Hoffnung zu dir, unserem Gott, bitten dich um deinen Segen für die vor uns liegenden Tage, im Hören auf dich, im Beten, im Singen, der Gemeinschaft, in all dem, was wir gemeinsam hier erleben werden. Bitten dich auch um dein Bewahren. Du bist der Herr, du bist der Allmächtige. Wir danken dir. Und auch diesen ersten Abend wollen wir dich gleich von Anfang an bitten, übernimm du die Regie, sei du unserer Mitte gegenwärtig. Wir freuen uns aufeinander, wir freuen uns auf ein Wort von dir, unserem Gott, und wissen, dass dein Heiliger Geist in unserer Mitte wirkt. Gelobt seist du. Amen.
Ja, Gottes Reden hören, das musste Samuel lernen. Er ist eine Figur aus dem Alten Testament. Er bringt uns eben zum Buch Samuel. Das ist bei mir auf Seite 399, aber das hilft Ihnen nichts. Wir haben alle andere Bibel, so ein bisschen, naja, ein Fünftel, ein Sechstel der Bibel. 1. Samuel 1, da begegnen wir ihm. Und dieser Mann stand auf einer Brücke, die zwei Zeitabschnitte miteinander verbunden hat. Also wir befinden uns, kann man sagen, mit Samuel auf einer Brücke zwischen zwei Äras oder Zeitabschnitte. Die Ära, die wir hinter uns lassen in der Geschichte Israels, ist die Zeit, worin Gottes Volk von Richtern geführt wurde. Das ist die Zeit gewesen, wo eben verschiedene Richter von Gott gewählt wurden und dem Volk als Leiter gegeben wurden. Und die Ära, auf die es zugeht, ist die Zeit, worin Gottes Volk von Königen geführt wurde. Und auf der Brücke eben, diese zwei Epochen miteinander verbinden, steht Samuel. Er war einer der letzten Richter Israels und er war derjenige, der als Prophet Gottes den Auftrag bekam, um den ersten König Israels zu salben, das war Saul. Samuel war übrigens nicht nur Richter, er war auch Prophet. Er war auch Priester, er bekleidete drei Ämter und wir werden ihn auch in diesen drei Funktionen immer wieder sehen. Aber nachdem er Saul gesalbt hatte zum ersten König Israels, hatte das Richteramt auf jeden Fall abgelegt. Wann hat die Richterzeit angefangen? Das war nach dem Tod Josuas. Und wir erinnern uns, dass Josua der Nachfolger von Mose war und dass Josua das Volk Gottes in das gelobte Land hineingeführt hat. Und da haben sie gleich heidnische Völker sind sie begegnet, wussten, dass sie sich mit denen nicht vermischen durften, Völker, die Götzen anbeteten und Gottes Volk sollte sich fern von diesen Götzen halten. Das ist gelungen, solange Josua ihr Leiter war, aber als er dann starb, dann ging es bald bergab. Und dann ließ sich das Volk immer wieder dazu verführen, um sich ihren fremden Nachbarn anzupassen und mitzugehen in ihren Götzendienst. Und als Strafe gab Gott sie dann in einer solchen Phase in die Hand ihrer Feinde. Das wird in dem Buch Richter erwähnt. Sie wurden hart bedrängt von ihren Feinden. Aber dann war Gott seinem Volk wieder gnädig und gab er ihnen Richter. Und die haben das Volk dann wieder befreit. In dem Wort Richter liegt auch das Wort Befreier. Also Richterzeit, Königezeit, in der Mitte Samuel. Die Zeit der Richter hat sich übrigens, damit wir ein bisschen damit kommen, hat sich von etwa 1370 bis 1041 vor Christus abgespielt. Wir erleben also heute sehr alte Zeiten. Von 1370 bis 1041 vor Christus war die Richterzeit und es war eigentlich eine Epoche voller Not. Die Zeit wird so beschrieben: In jenen Tagen war kein König in Israel und jeder tat, was recht war in seinen Augen. Könnte auch eine Beschreibung unserer Zeit sein. Jeder tat, was richtig war in seinen Augen. Dieser Text steht in dem Buch Richter, Kapitel 21, Vers 25. Man pendelte in diesen Jahren der Richterzeit zwischen Gehorsam und Abfall, was sich dann widerspiegelte im Wechsel von Freiheit und Unterdrückung. Es wurde ein Richter angestellt, dann ging es eine Zeit gut, übrigens nicht immer. Dann starb der Richter, dann fiel Israel wieder von Gott ab, dann wurde es von einem fremden Volk unterdrückt, dann schrie man zu Gott, dann gab er dem Volk einen neuen Richter, dann wurde Israel befreit, ging es eine Zeit wieder gut. Also wenn man das ein bisschen verstehen will, dann steht das in Richter 2, 11 bis 19 beschrieben. Da sehen wir diesen Zyklus, der sich eigentlich immer wiederholte. Und es werden dann im Buch Richter insgesamt 13 Richter genannt, worunter diese eine Frau Deborah, die wir vielleicht kennen. Also wir stehen im ersten Buch Samuel auf der Schwelle einer neuen Epoche, die Zeit der Könige. Und Samuel hat hier eine zentrale Rolle. Seine Geschichte fängt an mit einer weinenden Frau, Hannah. Ihr Name bedeutet Gnade. Wir lesen 1. Samuel 1. Es war ein Mann aus Ramathaim Sophim vom Bergland Ephraim, der hieß Elkanah, ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, eines Ephratiters. Die Bibel ist immer ganz genau. Wo kommt er her? Wer ist das eigentlich? Er hatte aber zwei Frauen. Die eine hieß Hannah und die andere Peninna. Peninna aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Dieser Mann nun ging Jahr für Jahr hinaus aus seiner Stadt, um den Herrn der Herrscharen anzubeten und ihm zu opfern in Silo. Dort aber waren Hophni und Phinehas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. An dem Tag nun, als er Elkanah opferte, gab er seiner Frau Peninna und allen ihren Söhnen und Töchtern Anteile vom Opfermahl. Hannah aber gab er einen doppelten Anteil, denn er hatte Hannah lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin reizte sie sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und so ging es Jahr für Jahr. So oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie so, dass sie weinte und nichts aß. Elkanah aber, ihr Mann, sprach dann zu ihr: Hannah, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Und eines Tages stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli, der Priester, saß eben auf seinem Stuhl beim Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie aber, betrübt wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt, und kein Schiermesser soll auf sein Haupt kommen. Und während sie nun lange vor dem Herrn betete, beobachtete Eli ihren Mund. Hannah aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, doch so, dass man ihre Stimme nicht hörte. Und da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und Eli sprach zu ihr: Wie lange wirst du betrunken sein? Gib deinen Wein von dir. Und Hannah aber antwortet und sprach: Nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte doch deine Magd nicht für eine Tochter Belials, denn aus großem Kummer und Betrübnis habe ich so lange geredet. Und antwortete Eli und sprach: Geh hin in Frieden. Der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Und sie sprach: Lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Und so ging die Frau ihren Weg und aß, und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher und sah nicht mehr traurig aus. Und am anderen Morgen machten sie sich früh auf und beteten an vor dem Herrn, und sie kehrten wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkanah erkannte seine Frau Hannah, und der Herr gedachte an sie. Und es geschah, dass sie schwanger wurde. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Samuel. Denn, sagte sie, ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Und der Mann Elkanah zog mit seinem ganzen Haus hinauf, um dem Herrn das jährliche Opfer darzubringen und das, was er gelobt hatte. Aber Hannah ging nicht mit, sondern sprach zu ihrem Mann: Wenn der Knabe entwöhnt ist, dann will ich ihn bringen, damit er vor dem Herrn erscheine und dort bleibe für immer. Elkanah, ihr Mann, sprach zu ihr: Tu, was Gutes in deinen Augen. Bleib, bis du ihn entwöhnt hast, möge der Herr nur sein Wort erfüllen. Und so blieb die Frau zurück und stillt ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Und sobald sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf samt 3 Jungstieren, einem Eva Mehl und einem Schlauch Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn nach Silo. Aber der Knabe war noch sehr jung. Und sie schlachteten einen Jungstier und brachten den Knaben zu Eli. Und sie sprach, ach Herr, so wahr deine Seele lebt, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zu dem Herrn zu beten. Ich habe um diesen Knaben gebeten und nun hat mir der Herr meine Bitte gewährt, die ich an ihn gerichtet hatte. Und darum übergebe ich ihn auch dem Herrn, alle Tage seines Lebens sei er dem Herrn übergeben. Und er betete dort den Herrn an. Jetzt wird mich immer nachher gefragt, was für eine Bibelübersetzung hast du? Das ist die Schlachterversion. Ich liebe diese Bibel, weil es so viel Dinge, weitere Informationen gibt. Ich denke, ihr seid gut mitgekommen, auch wenn ihr eine andere Übersetzung hattet. Also in diesem Text merken wir, dass wir einiges verstehen sollen von der damaligen Zeit. Es gibt einige Dinge, da sagen wir, was ist denn hier los? Was geschieht da? Es fängt an mit einem Mann aus Ramathaim, Sophim vom Bergland Ephraim, Elkanah. Er ist der Mann von Hannah. Und sein Name bedeutet, Gott hat geschaffen. Er ist ein Nachkomme von Jakobs Sohn Levi gewesen und damit gehörte er zu einer besonderen Kategorie von Israeliten. Die Nachkommen von Levi, die Leviten, standen von ihrem 25. bis zu ihrem 50. Lebensjahr im Dienst Gottes. Sie hatten keinen eigenen Erbteil, beziehungsweise als das Land verteilt wurde, haben sie kein Grundstück bekommen, denn ihr Teil, heißt es in der Bibel, war der Herr. Sie waren Männer, die als Priester Gott dienten und für ihre Versorgung waren die Stämme Israels mitverantwortlich. Also die anderen 11 Stämme waren da mitverantwortlich. Das heißt, dass jeder Stamm mitzahlte für ihren Lebensunterhalt und jeder Stamm musste 4 Städte aus seinem Stammgebiet und auch noch Weideland für die Herden der Leviten zur Verfügung stellen. Das bedeutet, dass den Leviten insgesamt 48 Städte und Weidegrund in den verschiedenen Stammgebieten zur Verfügung standen. Sie lebten also zerstreut. Die anderen Stämme, die lebten unter sich, sie lebten zerstreut, weil sie dem ganzen Volk gedient haben. Und jetzt befinden wir uns in Rama, Vers 19, im Bergland Ephraim, etwa 8 Kilometer nördlich von Jerusalem. Jetzt können wir das uns schon ein bisschen besser vorstellen. Etwa 8 Kilometer nördlich von Jerusalem lebt Elkanah mit seinen 2 Frauen, Hannah und Peninnah. Und dann kommt natürlich gleich die Frage auf, wie gibt es das, dass der Mann 2 Frauen hatte? Das war doch nicht das, wie Gott das haben wollte oder haben will. Er hat doch damals einen Mann und eine Frau geschaffen. Nun, diese Praxis, wobei ein Mann mehrere Frauen hatte, war üblich in Kanaan, also in diesem fremden Land, wo sich Gottes Volk angesiedelt hat. Und Gottes Volk hat da mitgemacht, nicht immer. Aber das kam vor und das wurde geduldet, denn aus dem ersten Buch Mose, also erste Buch in der Bibel, ist zu entnehmen, dass es im Gesetz Ordnungen gibt in Bezug auf diese Situation. Vielleicht zu vergleichen mit dem Neuen Testament, wo Jesus sagt, ich habe also nichts mit Ehescheidung, mit Scheidung, das ist eigentlich nicht das, was wir gemeint haben, aber weil das vorkommt, habe ich hier einige Regeln zu dieser Situation. Bei Elkanah bekommt man allerdings den Eindruck, dass er nicht der Mann war, der dachte, ach, hab eine Frau, nehm noch eine Frau und vielleicht später noch eine Frau. Man bekommt den Eindruck, dass er sich eine zweite Frau nahm, als sich herausstellte, dass seine Hannah, die er sehr liebte, unfruchtbar war. Das war zu dieser Zeit ein Schmach, das war schrecklich, denn damit hörte die Geschlechtslinie, damit hörte eine Familie auf. Damit, wenn keine Nachkommen waren, dann hörte ein Geschlecht auf und das war ein Schmach. Es gibt einen kleinen Satz in Vers 2, der Bände spricht, Peninnah aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Also die erste Frau Elkanas ist unfruchtbar und die zweite ist das nicht. Und man kann sich das vielleicht ein bisschen vorstellen, wie das für Hannah gewesen ist, dass die zweite Frau ihres Mannes immer wieder schwanger war. So muss ihr das vorgekommen sein. Wir lesen auch von einer Kinderschar, von Söhnen und Töchtern dieser anderen Frau. Und bei Hannah blieb eine Schwangerschaft immer aus. Das ist bis heute schmerzhaft. Das ist sehr schmerzhaft, wenn Freundinnen oder Verwandte dann freudestrahlend ankündigen, dass sie ein Baby erwarten oder wieder ein Baby erwarten. Und man steht da und die Schwangerschaft, es gibt noch immer keine Schwangerschaft. Und dann gibt es auch solche Bemerkungen, also wann ist es bei euch soweit? Oder kann mir vorstellen, dass die keine Zeit für Kinder haben, denen ist die Arbeit viel wichtiger. Das sind Aussagen, die unheimlich schmerzhaft sind. Und für Hannah muss diese ganze Situation auch sehr schmerzvoll gewesen sein, denn die zwei Frauen gehörten zum selben Mann, die lebten unter einem Dach. Und sie wusste, dass das Ausbleiben einer Schwangerschaft nicht an Elkanah lag, denn er konnte Kinder bei dieser anderen Frau zeugen. Also sie war in Anführungszeichen schuld. Und das war schmerzhaft. Und Peninna hat immer dafür gesorgt, dass Hannah sich ihre Unfruchtbarkeit sicher und stark bewusst war. Sie wird im Vers 6 auch die Widersacherin von Hannah genannt. Und dann heißt es, sie reizte sie sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu entzürnen, dass der Herr ihren Mutterschoß verschlossen hatte. Ich denke, wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir, dass Frauen untereinander sehr gemein sein können. Jetzt schaut ihr alle ganz unschuldig. Aber Frauen können untereinander sehr gemein sein. Ich denke an die Situation mit Sarah, die auch unfruchtbar war. Und die sagte dann ihrem Mann Abraham, nimm doch meine Sklavin, vielleicht werde ich aus ihr gebaut, sagt sie dann. Dann wird Hagar tatsächlich schwanger und dann entstehen immer wieder Konflikte, bis es so weit kommt, dass Hagar davonläuft, die schwangere Sklavin. Wir können das nachlesen in 1. Mose 16, eine unheimlich schmerzhafte Situation. Und was auch auffallend ist, ist, dass die Männer in diesen Geschichten, auch die heutigen Männer, muss ich sagen, nicht immer direkt Rat wissen mit den Emotionen ihrer Frauen. In Vers 9 fragt der gute Elkanah seine Hannah, warum sie eigentlich weint. Hat anscheinend nichts davon mitgekriegt, was unterwegs geschehen ist, wie Peninna sie gekränkt hat, wie das schmerzhaft war, dass eben Peninna mit der großen Kinderschar mitgereist ist. Und der gute Elkanah sagt etwas Liebes, was total daneben ist. Es ist auch nicht so einfach für Männer, wenn wir Frauen emotionell sind oder schlimmer noch in Weinen ausbrechen. Und viele Männer fühlen sich dann hilflos und das gilt auch für Elkanah. Zu diesem Mann ist Folgendes zu sagen. Nach Vers 4 war er ein Mann, der Jahr für Jahr, heißt es, von seinem Wohnort nach Silo reiste, um dort Gott anzubeten und zu opfern. Wir wissen vielleicht aus der Geschichte, dass das bis heute ist es noch so, dass in Israel unter dem Volk Gottes jährlich drei große Feste gefeiert werden. Diese Feste finden wir in 5. Mose 16. Es geht um das Passafest. Das erinnert an die Befreiung aus Ägypten. Das ist unser Osterfest. Dann kommt 7 Wochen danach, direkt nach der Getreideernte, das Fest der Wochen. Das ist unser Pfingstfest, weil gerade an diesem jüdischen Festtag der Heilige Geist ausgegossen wurde in Jerusalem. Und das dritte jährliche Fest ist das Fest der Laubhütten. Das erinnert an die Zeit, dass Gottes Volk 40 Jahre lang in der Wüste unterwegs war und in Zelten lebte. Und dreimal im Jahr mussten die Männer damals von ihrem Wohnort zum Heiligtum gehen, zu einer bestimmten Stätte, um dort Gott anzubeten und zu opfern. Das wird im 5. Buch Mose so zusammengefasst. Dreimal im Jahr soll alles männliche Volk bei dir vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen, an den Ort, den er erwählen wird. Am Fest der ungesäuerten Brote, am Fest der Wochen und am Fest der Laubhütten. Und es wird dann noch hinzugefügt, dass niemand mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen darf, sondern jeder soll geben, was er eben hat, je nach dem Segen, mit dem Gott ihm gesegnet hat. Also dreimal im Jahr zog man zu einer bestimmten Stätte, um die Feste Gottes zu feiern. Und wir sagen, okay, das ist heute natürlich Jerusalem, aber zur Zeit Samuels war diese Stadt noch besetzt von den Jebusitern und sind wir in Silo, einem Ort etwa 15 Kilometer nördlich von Bethel oder 30 Kilometer nördlich von Jerusalem. Und hier hatte man ein Heiligtum errichtet und die Bundeslade aufgestellt. Es wird gesprochen in 1. Samuel 3 vom Tempel des Herrn, aber es ist kein Tempel gewesen. Der Tempel wurde erst viele Jahre später gebaut. Es sind vielleicht einzelne Mauern gewesen mit einem abgesonderten Teil, worin sich die Lade befand. Und wir kennen vielleicht die Lade. Ich hoffe, dass es nicht allzu viel Information für den ersten Abend ist. Das war ein Kistchen aus Holz mit Gold überzogen und darin befanden sich die Gesetzestafel, die Mose bekommen hat mit den 10 Geboten. Da befand sich auch der Stab Aarons, der geblüht hat, und ein Krug mit Manna. Und auf das Kästchen 2 Cherubinen, auch mit Gold überzogen. Das war der Ort, wo Gott anwesend war. Es gibt bald, es wurde bestellt, ein ganz kleines Büchlein in dem Büchergeschäft von dem Haus über das Heiligtum Gottes. Ist ganz leicht zu lesen, ganz einfach und gibt uns sehr viel Information über die Bundeslade. Wer mehr wissen will, ein kleines weißes Büchlein. Morgen werde ich damit winken. Ich glaube, dass es 1 Euro kostet. Gut, jetzt ist der Priester im Heiligtum in Silo zu der Zeit, in der Hanna und Elkanah lebten, Eli gewesen. Und der war ein Nachkomme von Aaron, von dem Bruder von Mose. Sein Name bedeutet, hoch ist der Herr. Und er ist übrigens nicht nur Priester gewesen, sondern auch 40 Jahre Richter über Israel. Und er hatte 2 Söhne mit ägyptischen Namen, Hophni und Phinehas in Vers 3. Dass jetzt Elkanah mit seinen Frauen Jahr für Jahr nach Silo zog, deutet darauf hin, dass er ein frommer und gläubiger Mann gewesen ist, dem es wichtig war, Gott anzubeten. Gott wird hier übrigens in Vers 3 zum ersten Mal im Alten Testament als Herr der Herrscharen bezeichnet. In Vers 4 lesen wir, dass Elkanah opferte. Es betraf ein Dankopfer, von dem nicht nur der Priester, sondern auch dann der Anbeter und seine Familie oder Gäste einen Teil aßen. Also wenn wir jetzt zum Opfern in den Tempel gewesen wären, dann hätten wir ein Tier ausgesucht, je nach dem Opfer, das wir bringen möchten. Dann wird das Tier geschlachtet, geopfert, dann wird das Fett, das soll in Rauch aufgehen, das soll ein Wohlgeruch für Gott sein. Das Fett, der beste Teil, ist für Gott. Dann gibt es die Schulter, der ist für die Priester oder den Priester, je nachdem, wie viele da beteiligt sind. Und den Rest des Fleisches wird unter dem Mann, der opfert, und seine Verwandte oder Gäste verteilt. So ging das ungefähr bei den Opfern. Und wir lesen dann, dass Elkanah seinen Teil des Opfermahls eben mit seinen Frauen und den Kindern von Penina teilte, wobei Hannah immer einen doppelten Anteil bekam, weil nach Vers 5 Elkanah Hannah lieb hatte. Und wir versuchen uns das mal kurz vorzustellen. Jetzt zieht dieser Mann jedes Jahr mit seinen 2 Frauen und mit der Kinderschar von Penina nach Silo und unterwegs hat das immer wieder geschmerzt bei Hannah. Die Kinder, ja, die hat sie nicht entweichen können, die haben geschrien, die haben gespielt, die haben ihre Mutter gerufen, die waren einfach da. Und vielleicht hat Penina auch ein Kind auf den Arm getragen oder war sie gerade wieder schwanger. Sie prunkte damit und sie tat immer wieder ihr Bestes, Hannah zu kränken. Und so ging das Jahr für Jahr, Vers 7, so oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie so, dass sie weinte und nichts aß. Es war eine totale Quälerei, von der Elkanah wenig oder nichts mitbekommen hat. Sind fromme Menschen unterwegs zum Gottesdienst und eine davon ist voller Hass und macht die andere klein. Und Hannah wird in dieser Situation dermaßen klein gemacht, dass sie nur noch weinen kann und nichts mehr essen kann. Und dann versucht Elkanah, sie eben zu trösten. Sie ist ein kleiner Trost, er kann den Schmerz seiner Frau nicht lindern. Warum weinst du? Warum isst du nicht? Es ist eigentlich eine Liebeserklärung. Wir haben einander doch noch. Bin ich dir nicht genug? Es stimmt, sie hat die Liebe ihres Mannes, aber das nimmt der Schmerz trotzdem nicht weg. Und hier haben wir eine Situation, wie die öfters im Leben vorkommt, wo menschlicher Trost zu kurz kommt. Wo wir versuchen, liebe Dinge zu sagen oder einfach da zu sein. Aber es gibt Schmerzen oder auch Sehnsüchte, die sich nicht von guten Worten oder von menschlicher Liebe oder Treue lindern lassen. Trostworte bleiben doch immer an der Oberfläche. Ich denke, dass nur Gott unser Herz erfüllen und trösten kann, weil er unser Herz kennt. Und es ist tatsächlich bei ihm, dass dann auch Hannah ihr Herz ausschüttet. Das ist eben sehr weise, denn er kennt sie. Kurz Vers 5, da wird etwas sehr Auffallendes gesagt. Der Herr hatte Hannas Mutterschoß verschlossen. Wenn ich das lese, dann denke ich, die Unfruchtbarkeit Hannas hatte nicht nur eine oder vielleicht sogar keine medizinische Ursache. Es ist nicht unbedingt so gewesen, dass sie aus medizinischen oder körperlichen Gründen nicht schwanger werden konnte. Es war der Herr, der ihren Mutterschoß verschlossen hatte. Das macht hellhörig, denn es gibt in der Bibel nur zwei Frauen, von denen das auch gesagt wird. Sarah zum Beispiel hat ihrem Mann Abraham gesagt, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen. Und Jakob sagte seiner geliebten Frau Rahel, die auch keine Kinder bekommen konnte, bin ich an Gottes Stelle, der dir Leibesfrucht versagt. Bei Sarah und bei Rahel und jetzt anscheinend auch bei Hannah ist Gott hinter ihrer Unfruchtbarkeit gestanden. Man kann das negativ sehen. Und vielleicht hat Penina das auch so ausgedrückt. Siehst du, Hannah, ich bin schwanger, der Herr liebt mich, der Herr segnet mich, da muss etwas bei dir schiefgelaufen sein in der Beziehung mit Gott. Ob er dich liebt, weiß ich nicht, denn du kannst nicht schwanger werden. Dann sieht man das negativ. Man kann es auch anders sehen. Gott hatte einen besonderen Plan mit Hannah. Und ihre Schwangerschaft sollte kein Menschenwerk sein, sondern ein Wunder Gottes. Das Kind, das sie tragen und gebären würde, war für einen ganz besonderen Dienst bestimmt. So bekamen Sarah und Abraham ihren Isaak, aus der später Jakob geboren wurde. Sind die drei Patriarchen, Abraham, Isaak und Jakob, aus die Gott sein Volk schuf. Rahel ist die Mutter von Josef geworden, der dann die ganze Familie Jakobs 12 Söhne in Ägypten versorgt hat während einer Hungersnot. Da ist das Volk Gottes entstanden. Und diese beiden Frauen, Sarah und Rahel, hatten eine Rivalin, so wie auch Hannah die hatte. Bei Sarah war es Hagar, bei Rahel ihre Schwester Lea und Hannah hatte Peninna. Und dann kommt in Vers 9 ein Wendepunkt in der Geschichte. Man hat in Silo geopfert, man hat das Opfermahl gegessen. Eli, der Priester, sitzt zufrieden auf seinem Stuhl beim Türpfosten des Tempels, des Gotteshauses. Aber Hannah ist total am Ende. Sie steht auf vom Mahl und sie sondert sich ab, um alleine zu beten. Vers 10, betrübt wie sie war, betete sie zum Herrn und weinte sehr. Sie sucht ihre Zuflucht bei Gott. Und wenn Sie sich von heute Abend nur ein Ding erinnern, dann bitte das, dass man in allen Umständen bei Gott seine Zuflucht suchen und finden kann. Im Gebet schüttet Hannah ihr Herz vor Gott aus. Alles, was sie erlebt hat. Alles, was sie empfindet. Die Enttäuschung über das Ausbleiben einer Schwangerschaft, die Reise nach Silo in der Gesellschaft von Peninna und ihren Kindern, die Kränkung, die Demütigung dieser Frau, das alles schüttet Hannah vor Gott aus. Die gut gemeinten Worte ihres Mannes reichen nicht aus, jeder menschliche Trost kommt zu kurz. Zu kurz, was Hannah braucht, ist Trost von oben. Was Hannah braucht, ist Trost von oben. Sie braucht den Trost ihres himmlischen Vaters, der Einzige, der alles weiß, der Einzige, der ihre Gefühle und Gedanken kennt und der Einzige, der uns wirklich trösten kann. Kennt ihr das aus eurem eigenen Leben? Dass man sein Herz vor Gott ausschüttet und dass man auf einer unerklärbaren Weise getröstet wird. Ich erinnere mich die lange Zeit, in der meine Geschwister, meine Brüder und meine Schwägerinnen und ich unsere Mutter versorgten, die demenzkrank war. Das war eine erschöpfende Zeit, eine auch sehr traurige Zeit. Und ich weiß, als meine Mutter dann starb, da war ich so K.O., dass ich in eine Burnout-Zeit hineinging und nur noch weinen konnte, wie die Hannah hier. Und ich habe dann oben an der Treppe in meinem Haus, habe ich eine Klagemauer errichtet, so wie man das in Israel hat. Und da bin ich immer wieder gesessen und habe mich bei Gott beklagt und habe ausgeweint bei Gott. Und das Interessante war, als ich aufstand, da war ich immer erleichtert. Da war irgendwas geschehen, da ist mein Herz ausgeleert gewesen und da hat Gott es angerührt. Ich würde nicht direkt sagen gefühlt, aber angerührt auf jeden Fall. Und da konnte ich weiter. Ich habe sehr viel gelernt von dieser Zeit und ich verstehe auch die Hannah. Sie sucht Trost bei Gott. Sie ist betrübt, sie weint sehr und sie betet auch sehr lange. Und wir erfahren, dass sie ein Gelübde vor Gott ausspricht, wenn er ihr einen Sohn schenkt, wird sie diesen Sohn dem Herrn geben, solange er lebt. Sie wird absehen von jedem Anrecht auf dieses Kind. Stark, oder? Sie wird keine Ansprüche auf ihn haben. Er wird dem Herrn für immer geweiht sein. Und dann kommen diese Worte, die uns vielleicht fremd vorkommen, Vers 11. Es soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Hier geht es um das übrigens freiwillige Gelübde des Nazireas, wobei ein Mann oder eine Frau sich für eine bestimmte Zeit Gott weihen wollte. Da durfte beim Mann die Haare nicht geschnitten werden. Und sie durften auch keinen Wein trinken. Und Hannah bringt Gott jetzt ein Gelübde und sagt, wenn du mir einen Sohn gibst, dann gehört er dir. Sie nennt sich Gottes Magd, wie Maria das viele Generationen später auch gemacht hat. Sie sagt ihrem Herrn, ich bin deine Dienerin, mach mit mir, was du willst, ich stehe dir zur Verfügung. Ich sehe ab von meinen Rechten, ich bestimme nicht, du bestimmst. Aber sie wagt es, auch ihre Wünsche vor Gott auszubreiten. Und gleichzeitig sagt sie, und wenn du diesen Wunsch erfüllst, dann will ich dich damit ehren. Und dann betet sie sehr lange und ihre Lippen bewegen, man hört nichts. Und Eli, der Priester, nimmt das wahr und er merkt auf, dass das alles wohl sehr lange dauert. Komisch, gell, wenn man lange betet. Man ist es eigentlich schnell fertig, aber sie betet so lange. Wer betet denn noch so lange? Und was soll das? Man hat doch gerade geopfert und man hat beim Opfern doch auch gebetet. Und jetzt steht er auf und der Priester wendet sich an Hannah und wirft ihr vor, dass sie betrunken ist. Das muss hart angekommen sein. Und es ist auch sehr merkwürdig, dass ein Priester sich nicht vorstellen kann, dass jemand lange betet. Ein Priester ist doch Gott geweiht. Ein Priester dient doch dem Herrn von ganzem Herzen. Und Hannah muss ihm klar machen, was hier vor sich gegangen ist. Vers 15, ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Eli soll sie nicht für eine Tochter Belials halten. Was ist das? Das ist ein Ausdruck für bösartige Menschen. Im Neuen Testament wird der Ausdruck Belial verwendet für Satan. Also sie hat aus Kummer und Betrübnis so lange geredet, sie ist wirklich nicht betrunken gewesen. Und dann reagiert Eli mit einem fast prophetischen Wort. Sie soll hingehen in Frieden und der Gott Israels gewähre ihr ihre Bitte. Und dann geht sie ihren Weg. Und dann lesen wir, und ich finde das so schön, dass sich etwas verändert hat, denn Hannah hat wieder Appetit. Sie kann essen und ihr Gesichtsausdruck ist anders. Sie sieht nicht mehr so traurig aus. Ihre Begegnung mit Gott hat ihr nicht nur gut getan, wir bekommen den Eindruck, dass Gott ihr neue Kraft und neuen Mut geschenkt hat. Sie hat ihre Laste bei ihm abgelegt, er hat ihr seinen Frieden geschenkt. Ihr Gesichtsausdruck ist anders. Kann man an uns sehen, dass wir Gott gehören? Dass wir Frauen sind, die vertraut mit Gott umgehen, die gerne beten und auch manchmal lange? Kann man das an uns sehen? Interessante Frage. In Vers 19 wird von der Familie noch einmal angebetet beim Gotteshaus in Silo. Dann geht es zurück nach Hause in Rama und dann heißt es, dann gedenkt der Herr an Hannah. Gott hat ihr Gebet in Silo gehört und hat jetzt die Erhörung geschenkt. Vers 20, es geschah, dass Hannah schwanger wurde und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn und gab ihm den Namen Samuel. Dann sagte sie, ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Er ist ein Geschenk Gottes. Finde ich stark. Manchmal beten wir für etwas und wenn dann die Erhörung kommt und wir bekommen, was wir gefragt haben, dann vergessen wir, dass es ein Geschenk Gottes ist. Dann vergessen wir manchmal auch zu danken. Aber Hannah hat ihr Gelübde, ihr Versprechen an Gott nicht vergessen. Das Kind ist ein besonderes Gottesgeschenk und es wird ihm auch gewidmet sein. Und dann zieht, wir sind fast am Ende des Kapitels, Elkanah mit seinem ganzen Haus, also auch mit Peninna und ihren Kindern und mit eventuellen Dienern wieder nach Silo, wieder einmal nach Silo, um das jährliche Opfer zu bringen. Und dann ist Hannah diesmal nicht dabei, weil sie ihr Kind noch stillt und es einfach zu früh ist, um mitzureisen. Sie hat mit ihrem Mann gesprochen, sie hat ihm gesagt, was sie vorhat. Wenn sie Samuel nicht mehr stillt, dann will sie ihn nach Silo bringen, Vers 22, damit er vor dem Herrn erscheine und dort bleibe für immer. Sie ist fest entschlossen. um Samuel abzugeben. Ich hätte mir das vorstellen können, dass sie im Laufe der Zeit gedacht hätte, vielleicht vergisst Gott mein Gelübde, vielleicht kann ich es auch vergessen und geht es einfach so weiter, dass ich den Jungen bei mir behalten darf. Aber sie ist fest entschlossen, ihr Gelübde an Gott zu erfüllen. Auch wenn es beinhaltet, dass sie sich verabschieden muss von diesem Kind, nachdem sie sich so lange gesehnt hat, er soll für immer im Gotteshaus in Silo dienen. Und was interessant ist in dieser Situation, ist, dass Elkana nichts dagegen hat. Sie erzählt ihm das habe ich vor, und er sagt, gut so. Und das ist auffallend, weil ein Mann nach dem mosaischen Gesetz das Recht hatte, ein Gelübde sei der Frau für nicht gültig zu erklären. Das ist nachzulesen in 4. Mose 30, Vers 7 bis 9. Da heißt es, wenn eine Frau, die verheiratet ist, ein Gelübde vor Gott ablegt, dann hat ihr Mann das Recht, damit nicht einverstanden zu sein und das aufzulösen. Und ich sehe hier die Liebe von Elkana für seine Frau. Er respektiert das, was passiert ist. Er respektiert, was sie mit Gott verabredet hat. Das finde ich irgendwie eine größere Liebe, als dass er ihr gesagt hätte, du, wir können das Gelübnis aufheben. Ich habe das Recht dazu, viel besser für dich, du behältst das Kind. Er aber hat das Gelübde seiner Frau respektiert, er hat es angenommen. Und demzufolge muss er jetzt ein extra Opfer in Silo bringen, das direkt verbunden ist mit dem Gelübde. Gut, dann kommt Vers 24, dann ist die Zeit da, dass Samuel definitiv abgegeben werden muss. Seine Mutter stillt ihn nicht mehr. Was in der damaligen Kultur bedeutet, dass er 3 oder 4 Jahre alt gewesen ist. Wir lesen auch, der Knabe war noch sehr jung. Und man kann Hannah wirklich nur darum bewundern, dass sie ihr Kind dann nach Silo bringt. Wir sehen eine sehr starke Frau mit einem großen Gottesvertrauen. Eine sehr starke Frau mit einem großen Gottesvertrauen. Das wird auch geprüft werden im Laufe der Zeit, denn Hannah nimmt wahr, das werden wir weiter entdecken, dass es im Tempel nicht so läuft, wie sich das eine Mutter für ihren Sohn wünschen würde. Er kommt eigentlich in einer schlechten, gottlosen Umgebung, er muss sich da zurechtfinden. Ja, dann wird geopfert, dann wird Samuel zu dem Priester Seeli gebracht und dann spricht Hannah in Vers 26, ach Herr, so wahr deine Seele lebt, mein Herr, ich bin die Frau, die hier vor dir stand, um den Herrn zu beten, ich habe um diesen Jungen gebeten, nun hat mir der Herr meine Bitte gewährt, die ich an ihn gerichtet hatte, und ich übergebe ihn auch dem Herrn alle Tage seines Lebens. Hannah hat von Gott eine Gabe bekommen und jetzt gibt sie ihm die Gabe zurück. Und dann folgt in Kapitel 2 Hannas Gebet. Das ist kein einfaches Gebet, das ist sehr kompliziert, aber was darin wirklich auffällt, ist, dass es ein Dankgebet ist. Wir haben sie vorher weinend und betend gesehen, sie hat ihr Herz vor Gott ausgeschüttet, wo sie mit leeren Händen noch dagestanden ist, kein Sohn hat. Jetzt hat sie diesen Sohn abgegeben und geht sie ihren Weg in Dankbarkeit. Kann ich mir kaum vorstellen, wie sie das geschafft hat. Ich finde ihr Gebet also sehr beeindruckend, denn im Gegensatz zu ihrem ersten Gebet hat dieses Gebet von Hannah keine Trauer in sich. Es hat auch keine Bitterkeit in sich. Ich denke, dass Hannahs Herz sich in Gott gefreut hat. Er ist ihr Fels. Er ist ein Gott, der alles weiß, ein Gott, der seine Getreuen behüten wird. Wenn ihr das Lied Hannas lesen möchtet, dann tut das bitte mit einer anderen Person, damit ihr euch mal gegenseitig fragen könnt, du verstehst denn da eigentlich, wie verstehst du das? Denn es ist nicht einfach. Und wir überschlagen es, weil unsere Geschichte, ja, geht es ja um Samuel. Wir gehen also morgen früh weiter mit Samuel. Und lassen Hannah ihr Danklied singen. Ich denke, dass wir für heute Abend abschließen. Ihr seid müde, wir sind in die Geschichte hineingestiegen. Spannend, oder? Bekannt für viele, dennoch spannend. Eine Frau, die lange kinderlos ist, bittet Gott um ein Kind. Er gibt ihr dieses Kind. Wir werden in der späteren Geschichte sehen, dass es ein Kind war, mit dem Gott etwas ganz Besonderes vorhatte. Und wir sehen, dass diese Hannah immer mehr zurücktreten muss, wie Maria auch später. Das muss eine Mutter sowieso, aber hier ist das wohl sehr radikal. Denn der Junge ist erst 3, 4 Jahre alt. dann fällt es einem schon schwer, das Kind zur Schule zu bringen. Oder in Holland muss ein Kind heute mit 4 Jahren zur Schule. Ich finde das einfach, ich bin Heilpädagogin, ich finde das unmöglich. Das ist viel zu jung. Trotzdem, bei uns ist das Gesetz, ich weiß nicht, wie das hier ist. Aber sie gibt ihr Kind mit 3, 4 Jahren ab und vertraut Gott fürs Weitere. Und er zeigt sich auch aus der Treue. Und zwar nicht nur für den kleinen Jungen, sondern auch für sie. Wir wollen beten. Wir wollen dir danken, Herr, für diese alte Geschichte, auch wenn sie uns vielleicht hier und da ein bisschen fremd vorkommt. Wir wollen dich darum bitten, dass du uns hilfst zu verstehen, auch wie das damals war und das dann auch ja, so zu übersetzen, dass wir verstehen, was du uns sagen willst. Wir wollen dir danken für das große Gottesvertrauen dieser Hanna, die so gekränkt wurde, die es so schwer hatte und nicht zugegeben hat, indem sie Bitterkeit in ihrem Leben zugelassen hat. Sie ist einfach zu dir gegangen. Und sie hat ihr Herz vor dir ausgeschüttet und hat bei dir Frieden gefunden, Erleichterung, Trost. Sie konnte weiter. Und wenn das das Einzige ist, Herr, was wir behalten von deiner Geschichte, dann ist das doch auch vielleicht das Wichtigste, das Allerwichtigste, das Zentrale, dass es dich gibt und dass wir vor dir erscheinen dürfen mit allem, was uns belastet oder betrübt. In dem Wissen, dass du uns kennst, dass du unsere Gedanken kennst, unsere Umstände, dass du alles von uns weißt. Und in der Gewissheit, dass du hörst und dass du erhörst. Dass du uns beistehen willst, dass du uns tragen willst, dass du bei uns sein willst. Und wir bitten dich, Herr, öffne unsere Augen, dass wir auch in den nächsten Tagen beim Lesen deines Wortes und in den Gesprächen, beim Singen, beim Beten, dass du uns immer lieber wirst. Dass wir mehr Sicht darauf bekommen, wer du bist und wie du bist. Und so danken wir, Herr, dass es dich gibt. Und dass du alle, die hier anwesend sein, siehst und dass du uns ziehst, weil du uns zu dir bringen willst und uns Leben schenken willst und Fülle. Weil du uns segnen willst. Wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen.